Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Musiksalon, der irgendwie anknüpft an die vorangegangenen Ausgaben dieses Podcasts. Der hat sich ja mit Musik des 20. Jahrhunderts beschäftigt, und zwar mit Musik, die stilistisch nicht weiter auseinanderliegen konnte. Auf der einen Seite die zwölftönigen Variationen für Orchester, Opus 31 von Arnold Schönberg, das erste große Abenteuer des Komponisten in seiner neuen Zwölfton-Methode. Auf der anderen Seite Klänge von Francis Poulenc, dem großen Franzosen, der tiefgründige geistliche Musik und auch Opern geschrieben hat, sich aber immer wieder auch am französischen Chanson orientiert hat. Das mag als schönes Beispiel dafür gewertet werden, wie weit die stilistischen Möglichkeiten für Schöpfer der sogenannten klassischen Musik in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen aufgefächert gewesen sind. Unsere Hörer hat das auch interessiert. Danke für die verschiedenen neugierigen Reaktionen und Anregungen. Meine Kolleginnen und ich von der Podcast-Redaktion der Presse freuen sich ja immer über Reaktionen unter podcast@diepresse.com. Und ich möchte eine aufnehmen. Anschließend an die beiden vorangegangenen Ausgaben des Musiksalons blenden wir jetzt einmal genau 100 Jahre zurück und machen eine kleine Bestandsaufnahme, wie reich die ästhetischen Möglichkeiten für Komponisten im Jahr 1924 gewesen sind. Die Rhapsody in Blue von George Gershwin. Wenn man jetzt eine Liste anfertigte von Werken, die im Jahr 1924 das Licht der Welt erblickt haben, dann würde diese Rhapsody in Blue bei den Hörern wahrscheinlich auf Nummer 1 ihrer Favoritenliste landen. Und natürlich, auch Gershwin gehört zu den großen Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war mit den bedeutendsten Meistern Ravel wie Schönberg befreundet oder zumindest gut bekannt, und er hat sich brennend für deren Innovationen interessiert. Umgekehrt war es übrigens auch so, auch Schönberg war begeistert von dem, was Gershwin gemacht hat, Ravel sowieso, bei dem wollte Gershwin einmal Unterricht nehmen. Und nachdem er ihm gesagt hat, wie viel er pro Jahr verdient, hat Ravel gemeint, wahrscheinlich sollte er Ravel bei Gershwin Unterricht nehmen. Wie auch immer, auf Maurice Ravel kommen wir noch zurück. Bleiben wir zunächst einmal bei Schönberg, den wir ja als Allvater der musikalischen Moderne bezeichnen. Jedenfalls lernt man das so in der Schule oder hat es zu meiner Zeit noch so gelernt. Es war ja so, dass nach 1945 es Bestrebungen gab, alles, was nicht sich an der Ästhetik Arnold Schönbergs und seiner sogenannten Zweiten Wiener Schule orientiert hat, ein bisschen ins Abseits zu drängen. Nehmen wir unsere Podcast-Folgen der vergangenen Wochen. Also ein Francis Poulenc hatte bei den Vordenkern der musikalischen Avantgarde gar keine Chance. Tatsächlich verfälscht das Bild enorm. Aber hören wir mal, was Schönberg zur selben Zeit komponiert hat, als Gershwin seine Rhapsody in Blue vollendete. Wie gesagt, die Zwölftonmethode war damals ganz jung und Schönberg hat zunächst einmal in kleineren Formen mit der neuen Methode experimentiert. Nach einer Klaviersuite und einigen Sätzen in kammermusikalischen Kompositionen gab es als Opus 26 ein Bläserquintett in der klassischen Quintettbesetzung und ganz orientiert an den klassischen Formen. Das sorgt immer wieder für Irritation. Schönberg, der zunächst die Formen gesprengt hatte und damit auch die Dur-Moll-Tonalität außer Kraft gesetzt hatte, war plötzlich interessiert, wieder Variationen, Sonatensätze, ja sogar Suitensätze nach barocken Vorbild zu schreiben. Das Bläserquintett macht da den Anfang in der Bewältigung der klassischen Formen durch die neue Methode mit der Komposition mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen, wie das heißt. Da soll es im Scherzo-Satz zum Beispiel wirklich springlebendig zugehen. Ob die Hörer das allerdings wirklich als anmutig heiter empfinden, wie die Vortragsbezeichnung heißt, das bleibe dahingestellt. Selbst dann, wenn sich die Musiker der Wiener Bläsersolisten nach Leibeskräften um einen entsprechend lockeren, leichten Tonfall bemühen. Schönbergs Versuch, die klassischen Formen für sich neu zu nutzen. Ein Ausschnitt aus dem Bläserquintett von 1924. Zur selben Zeit bemüht sich auch Igor Strawinsky nach all seinen radikalen Umwälzungen, vor allem in seinen Ballettmusiken, zuletzt 1913 in Le Sacre du Printemps, ist auf den Spuren der Klassiker und der barocken Vorbilder. Seine Musik klärt sich, wird karger und versucht, den althergebrachten Formen neue Reize abzugewinnen. Es entstehen in der Zeit um 1924 eine große Klaviersonate und auch ein Konzert für Klavier- und Blasorchester. Da würfelt Strawinsky die musikalischen Anreize bunt durcheinander, ordnet sie aber irgendwie nach barocken und klassischen Vorbildern. Trotzdem schimmert auch ein bisschen die Unterhaltungsmusik jener Ära durch. Thank you. Nun haben selbst die Verfechter einer radikalen Avantgarde die Zähne zusammengebissen, wenn es um Komponisten wie Igor Strawinsky oder seinen ungarischen Kollegen Béla Bartók gegangen ist. Die waren irgendwie nicht wegzudiskutieren. Alles, was irgendwie aber noch an romantische Vorbilder erinnerte oder was von der Spät- und Spätestromantik noch hereinragte in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts und vor allem natürlich auch in der Musik, die danach komponiert worden ist, war eigentlich den Vordenkern der musikalischen Moderne, die sich am liebsten nur an Arnold Schönberg orientiert hätten, zuwider. Völlig ausgegrenzt hat man zum Beispiel einen Meister wie Jean Sibelius, den finnischen Komponisten, der als einer der letzten Großmeister der romantischen Symphonik gegolten hat und der über den stilistischen Auseinandersetzungen seiner Epoche irgendwie die Lust verloren hat und in der Hälfte des Lebens, wie es bei Hölderlin so schön heißt, das Komponieren aufgegeben hat. Er war in Wahrheit, vor allem wenn man die Musik der sogenannten Postmoderne 100 Jahre später genauer analysiert, ein zukunftsweisender Komponist, der natürlich in der Romantik verwurzelt war, aber ganz neue Klangkonzepte entwickelt hat. Gerade in seinen späten Symphonien und in seinem allerletzten großen Werk einer Schauspielmusik zu Shakespeares Der Sturm. Da schildert er in der Ouvertüre den titelgebenden Sturm mit allen harmonischen Mitteln, die ihm zu Gebote gestanden sind. Und da hört man, dass nicht nur Arnold Schönberg und seine Wiener Schule den Rahmen der sogenannten Dur-Moll-Tonalität aus Gründen des Ausdrucks gesprengt haben. Auch Sibelius' Musik kann man da nicht mehr wirklich zuordnen. Man weiß allerdings, warum sie so dissonant sich aufbäumt. Das ist eines der kühnsten Klanggemälde, die in jener Epoche erfunden worden sind. Und an das eigentlich erst zwei Generationen später Komponisten wie George Ligeti zum Beispiel angeschlossen haben. Lehnen wir uns zurück und ertrinken wir akustisch in einem Ozean an Sibelius-Klangwellen. Der Sturm als Auslöser eines Shakespeare-Dramas. die Ouvertüre zu Der Sturm nach Shakespeare von Jean Sibelius. Musik eines von den Vordenkern der Avantgarde verurteilten, angeblich ewigen Spätromantikers. Aber wie man gerade gehört hat, der konnte durchaus moderne Musik schreiben, wenn das Sujet es verlangt hat. Sibelius, wie schon gesagt, hat die ästhetischen Auseinandersetzungen sich sehr zu Herzen genommen und hat irgendwann einmal resigniert. Seine 8. Symphonie, an der er lange gearbeitet hat, hat er weder vollendet, noch hat er die schon fertiggestellten Fragmente der Nachwelt übermittelt. Im Gegenteil, angeblich hat er sie im Ofen verheizt. Viel leichter genommen haben die französischen Komponisten jener Epoche die stilistischen Auseinandersetzungen, oder vielmehr, sie haben sie nicht als Auseinandersetzungen empfunden, höchstens insofern, als man sich mit allem, was zeitgenössisch war, auseinandergesetzt hat. Einer davon war Erik Satie. Er hat, wie viele seiner französischen Kollegen, die Konfrontation mit der sogenannten Unterhaltungsmusik nie gescheut und hat deren Innovation gerne in seiner eigenen Musik reflektiert und verarbeitet. Vor allem hat er natürlich auch für das neue Medium Film gerne komponiert und auch mit zeitgenössischen Poeten und Malern, bildenden Künstlern zusammengearbeitet. Auf ein Szenarium von Picabia zum Beispiel hat er eine, wie er selbst gesagt hat, pornografische Musik komponiert. Ein bisschen klassische Formgebung, ein bisschen Jahrmarktstrubel, ein bisschen Chanson, da ist alles drin. Zu den bemerkenswertesten Komponisten dieser Epoche gehört der 1900 geborene deutschstämmige Amerikaner George Antheil. Er war auch ein brillanter Pianist und hat nach seiner grundlegenden Ausbildung, die er in Amerika erfahren hat, in Europa gelebt und gearbeitet. Da war er zunächst einmal von den führenden Meistern jener Zeit, Schönberg und Stravinsky, beeinflusst. Er war da ganz offen typisch amerikanisch und hat sich von allem das Beste genommen. Und mit dem Komponisten des eben gehörten Stücks, Erik Satie, ist er in seiner Pariser Zeit ebenfalls zusammengekommen. Auch der erfrischend großzügige Umgang mit einer modernen Ästhetik, der in der französischen Hauptstadt gepflegt worden ist, hat Antheil beeinflusst. Als Pianist hat Antheil sowohl die modernsten Klavierstücke von Arnold Schönberg als auch die neuesten Stücke von Stravinsky aufgeführt und hatte damit auch großen Erfolg. Und diese Musik hat ihn auch extrem beeinflusst. Vor allem Stravinskys Rhythmik und der ästhetische Zugang zu seinem Instrument, zum Klavier, den einst Paul Hindemith, damals auch noch einer der sogenannten fortschrittlichen Komponisten in seiner Bürgerschreckphase, für seine Klaviersuite einmal mit den Worten charakterisiert hatte: Betrachte das Klavier als eine interessante Art Schlagzeug und handle dementsprechend. Davon macht Anteil Gebrauch. Die stampfende Rhythmik, die er etwa im Sacre du Printemps von Stravinsky gefunden hat, mit der von Hindemith so hübsch charakterisierten Ästhetik des zeitgemäßen Klavierspiels, verbindet sich im Ballet Mécanique, also im mechanischen Ballett von Anteil, zu einer erstaunlichen Melange aus Klavierklängen, Schlagwerk, Sirenen und Türglocken, für die Zuhörer der damaligen Zeit natürlich höchst schockierend und bis heute ein typisches Beispiel für eine Avantgarde, die nicht, wie ja die ganze Wiener Schule um Arnold Schönberg, in der Tradition der Wiener Klassik wurzelt. Ganz im Gegenteil, das sind bestenfalls vorbildhaft die Konzepte der bildenden Kunst der Moderne zu spüren. Tatsächlich war das Ballet Mécanique ein Film von Fernand Léger, zu dem Anteil die Tonspur geliefert hat. Bei der konzertanten Erstaufführung 1927 in New York kamen dann nicht nur Sirenen und Türglocken, sondern sogar Flugzeugpropeller zum Einsatz. Ein paar Jazz-Anklänge durften in einer so provokanten, neuartigen Musik damals natürlich nicht fehlen. Bei den Abkömmlingen der sogenannten Wiener Schule um Arnold Schönberg war das naturgemäß ein wenig anders. Hans Eisler zum Beispiel hat weniger Klänge als Tonfall der Unterhaltungsmusik in seinem Schaffen reflektiert. Wobei sein Stil dank seines Lehrers Schönberg natürlich harmonisch viel, viel avantgardistischer empfunden wurde als der von amerikanischen oder französischen Komponisten. Eisler hat nicht nur politische Texte vertont, sondern etwa auch die Palmström-Gedichte von Christian Morgenstern. Und bei diesem Liederzyklus hat er ganz eindeutig Maß genommen bei einer der radikalsten Kompositionen seines Lehrers Schönberg, dem Pierrot Lunaire. Da singt auch eine Diseuse, oder genau genommen, sie spricht auf vorgegebenen Tonhöhen. Das ist ganz eigenwillige Anverwandlung einer Praxis des Kabarets durch die musikalische Avantgarde. Zu Schönbergs und Eislers Zeiten galt diese genau notierte Sprechweise als schlicht unrealisierbar und Eisler schafft den Palmström-Gesängen eine unverwechselbare Klanglandschaft, recht dissonant, aber lautmalerisch eigentlich recht realistisch dechiffrierbar, wenn die Sperlinge zwitschern zum Beispiel.
Das Schwirren eines aufgeschreckten Sperlings begeistert Korf zu einem Kunstgebilde, das nur aus Blicken, Mienen und Gebärden besteht. Man kommt mit Apparaten, es aufzunehmen. Doch von Korf entsinnt sich seines Werks nicht mehr, entsinnt sich keines Werkes mehr, anlässlich eines aufgeregten Sperrlings.
Im Untertitel zu diesen Palmström-Liedern von Hans Eisler erfahren wir, dass es sich dabei um Zwölftonstudien handelt. Eisler eignet sich da also die neue Methode seines Lehrers Schönberg an, der diese Methode zum Zeitpunkt der Komposition des unmittelbaren Vorbildwerks des Piero Linnaeus noch gar nicht erfunden hatte. Die Gleichzeitigkeit der musikalischen Ereignisse Mitte der 20er Jahre ist jedenfalls verblüffend. Wirklich zur selben Zeit ist nämlich eine der zauberhaftesten Märchenoper der Geschichte entstanden, das Schlaue Füchslein von Leos Janacek. Da ist die Musik durchwegs tonal zu fassen, sie basiert sogar auf der Volksmusik der mährischen Heimat des Komponisten. Aber wie er diese Elemente verarbeitet, die Rhythmik und die Verarbeitung der melodischen Floskeln, die, wie gesagt, auf Volksmusik basieren, das ist dann doch wieder vollkommen zeitgenössisch. Denken wir nur an den Sturm von Sibelius, wo wir vorher die Ouvertüre gehört haben. Und hier bei Janacek, da tanzen die Tiere des Waldes ihren Reigen fest verwurzelt in der Musik der Region und doch harmonisch, unverkennbar im frühen 20. Jahrhundert angesiedelt. Auch dort, wo uns der Zauber des Böhmerwalds zu umfangen scheint.
Thank you.
hier bei den Zeitgenossen, die sich an Volksmusik orientiert haben und dann mehr oder weniger radikale, avantgardistische Schlüsse daraus gezogen haben. Neben Leoš Janáček im Mährischen war es natürlich Béla Bartók, der im Verein mit seinem Kollegen Zoltán Kodály die Volksmusik, die Lieder und Tänze seiner Heimat und der unmittelbaren Umgebung ergründet hat, und zwar in akribischen Forschungen. Nicht nur die ungarische, auch die rumänische, die bulgarische und die slowakische Volksmusik hatte es diesen beiden Komponisten angetan, und Bartók, der ja auch jenseits seiner Beschäftigung mit Volksmusik wurzelnd in der klassisch-romantischen Tradition neue Formwelten erträumt hat und gleichzeitig mit Hindemith und Strawinsky auch harmonisch an die Grenzen gegangen ist, hat diese neue, eben eroberte Klangästhetik bald konsequent mit den Ergebnissen seiner Volksmusikforschungen amalgamiert. Ganz eindeutig nach dem Vorbild von Igor Strawinskys ebenfalls auf heimatlichen musikalischen Klängen basierenden Lenos, also der Hochzeitsmusik, schrieb Béla Bartók seine Dorfszenen, in deren Mittelpunkt ebenfalls eine bäuerliche Hochzeit steht. In der Originalfassung für Singstimme und Klavier sehen wir das Mädchen zunächst einmal bei der Heuernte. Seefried und Erik Werber mit der Nummer 1 der Dorfszenen von Béla Bartók in der ursprünglichen Version. Ein wenig später hat Bartók das Stück orchestriert und auf drei Sätze konzentriert. Da erleben wir zunächst die Hochzeit, dann ein nachdenkliches Wiegenlied und zuletzt den kraftvollen Tanz der Burschen, vielleicht beim Hochzeitsfest, wie auch immer. Da ist wieder der wilde, ungezügelte Bartók der 1923 vollendeten Tanzsuite, die ebenfalls schon auf seinen Volksmusiksammlungen basiert, die kraftvolle Rhythmik der Ballettmusik Der wunderbare Mandarin und auch von manchen frühen Klavierstücken von Bartók. Übrigens ist das Volkslied, auf dem diese Nummer basiert, nicht ungarischen, sondern slowakischen Ursprungs. We'll be right back. Das sind ganz eindeutig avantgardistische Klänge für das Jahr 1924, basierend aber auf Volksmusik. All den gehörten Beispielen in diesem Podcast gemein ist die Tatsache, dass man wohl unverkennbar es mit Musik der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zu tun hat. Es kommt nur darauf an, wo diese Musik jeweils wurzelt. Das gilt natürlich auch für die Werke aus dieser Zeit von einem Komponisten wie Maurice Ravel, der scheinbar einer früheren Generation angehörte und doch sehr wach beobachtet hat, was zu seiner Zeit komponiert worden ist. Auch er hat sich immer wieder um Anklänge an verschiedene europäische und außereuropäische Volksmusik bemüht. Und einmal, apropos Bartok, ist er auch nach Ungarn ausgewandert und hat dort nach dem Vorbild von Franz Liszts ungarischen Rhapsodien eine eigene Rhapsodie für Violine und Klavier bzw. Violine und Orchester komponiert namens Zigan. Das ist richtig ein langsamer, schwerblütiger Anfang und dann ein rasanter Tanz, der sich aus beschwingten, für Paris damals natürlich exotisch magyarisierenden Rhythmen und Melodien zu orgiastischen Steigerungswellen entfaltet. Vom Impressionismus, den man diesem Komponisten so gern zuordnet, ist da natürlich nichts zu spüren. Auch Maurice Ravel war ganz Kind seiner Zeit. Multikulti anno 1924. Maurice Ravel schreibt Zigan, eine Art ungarischer Rhapsodie für Paris. Musiziert hat Edith Peinemann und die Tschechische Philharmonie unter Peter Mark. Damit haben wir unseren Rundgang durch die musikalischen Welten des Jahres 1924 beendet. Wir haben mit amerikanischem, mit der Rhapsody in Blue begonnen und hören mit dieser jetzt wieder auf. Die Avantgarde und ihre vielen Gesichter waren ja längst nicht mehr auf Europa beschränkt damals, sondern haben natürlich auch Amerika erobert, sind dort wie bei einem besseren Cocktail kräftig durchgemixt worden, gerührt oder geschüttelt, je nachdem. Wie auch immer, auch George Gershwins Stimme gehört anno 24 unbedingt dazu. We'll be right back. Bernstein und Los Angeles Philharmonic mit Rhapsody in Blue von George Gershwin. Das war unser Rundblick anno 1924. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.